SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Jenny Bayen. Guten Morgen. Die EU will ein EU-weites Aus für Verbrennungsmotoren. Und die kleine deutsche FDP sagt Nein. Und hat damit vergangene Woche die Pläne der EU ziemlich durcheinander gewirbelt. Und dieses Nein hat FDP-Chef Lindner gestern Abend nochmal verteidigt. Er betonte, die EU müsse einen Vorschlag vorlegen, wie auch nach einem solchen Verbot klimaneutrale synthetische Kraftstoffe, sogenannte E-Fuels, eingesetzt werden können. Lindner sagte im ZDF-Heute-Journal,
die FDP sorgt dafür, dass wir Technologiefreiheit bei den Autoantrieben behalten. Hersteller, die das nicht nutzen wollen, haben damit keine Verpflichtung. Kundinnen und Kunden sollen und werden Elektrofahrzeuge kaufen. Da, wo es gewünscht oder notwendig ist, soll es weiter Optionen in den 30er Jahren geben. Wer das nicht gut findet, darf uns gerne kritisieren. Die FDP hat jedenfalls zu keinem Zeitpunkt während der letzten 5 Jahre einen Zweifel daran gelassen, wie ihre Haltung ist. Und diese Haltung bringen wir jetzt sehr konstruktiv ins Regierungshandeln ein.
So FDP-Chef Lindner am Abend im ZDF. Und über das Thema ist gestern auch bei der Kabinettsklausur auf Schloss Meseberg besprochen worden. Mit dabei war auch EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen. Eine konkrete Lösung gab es aber am Ende offenbar nicht. Heute Nachmittag geht die Klausur auf Schloss Meseberg zu Ende. Gleichzeitig zur Klausur in Meseberg war Kanzler Scholz auch im US-Fernsehen. Während seiner Stippvisite in Washington vergangene Woche hatte er dem Sender CNN ein Interview gegeben und den USA die deutsche Ukraine-Politik erklärt. Gestern wurde dieses Interview jetzt ausgestrahlt und darin sagte Scholz unter anderem:
It is very difficult to judge what will be the next things to happen in Ukraine, but there is something which is absolutely clear. We will continue to support Ukraine with financial, humanitarian aid, but also with weapons.
Es sei schwer zu sagen, was genau die nächsten Schritte sein werden. Man werde die Ukraine aber definitiv unterstützen mit finanziellen und humanitären Mitteln, aber auch mit Waffen, so Kanzler Scholz im US-Fernsehen. Wir gehen in den Südwesten. Dort gab es gestern einige Oberbürgermeisterwahlen. Und wir fangen direkt mit einer kleinen Sensation an. Denn in Mainz hat der parteilose Kandidat Nino Haase gewonnen. Nach über 70 Jahren mit SPD-Bürgermeistern in Mainz. Katja Jorwitz mit den Reaktionen.
63,6% der Wählerinnen und Wähler stimmten für den 39-jährigen Haase. In einer ersten Reaktion in einem Mainzer Brauhaus bedankte er sich bei seinem Team für einen fantastischen Wahlkampf, so Haase wörtlich, und versprach, sich parteiübergreifend an die Arbeit zu machen. Enttäuschung dagegen bei den Grünen. Obwohl sie die stärkste Stadtratsfraktion im Mainzer Rathaus stellen, konnte ihr Kandidat Fiering die Wählerinnen und Wähler nicht überzeugen. Er sagte wörtlich: Wir haben zu wenig klargemacht, was wir bewegt haben. Haase wird am 22. März als Mainzer Oberbürgermeister vereidigt. Er ist damit der Erste seit 70 Jahren auf diesem Posten in Mainz, der nicht der SPD angehört.
Keine Entscheidungen gab es dagegen bei den Bürgermeisterwahlen im Zollernalbkreis in Albstadt und Balingen. Von den Kandidaten konnte sich niemand im ersten Wahlgang durchsetzen. In 2 Wochen wird es deshalb in beiden Städten Stichwahlen geben. Eine Schlappe waren die Wahlen aber für alle Beteiligten trotzdem, denn die Wahlbeteiligung war in beiden Städten extrem niedrig. In Albstadt ging nur knapp über ein Drittel der Wahlberechtigten an die Urne, in Balingen etwa 44%.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute halten sich dichte Wolken und die Sonne zeigt sich kaum. Das Ganze bei maximal 1 bis 8 Grad.
SWR aktuell. Hintergrund.
In Paris startet heute eine internationale Fachkonferenz zur Verschmutzung von Süßwasser durch Mikroplastik. Nun werden einige von uns beim Plastikproblem eher an riesige Flächen mit Plastikmüll auf den Ozeanen denken. Deshalb die Frage an Alice Thiel Sonnen aus der SWR Umweltredaktion. Haben wir denn auch ein Plastikproblem in unseren Seen und Flüssen?
Ja, das haben wir und nicht erst seit gestern. Mikroplastik wurde im Bodensee nachgewiesen, in Flüssen wie Rhein und Donau, da auch in den Nebenflüssen und nicht nur im Wasser, sondern eben auch in den Sedimenten oder im Uferbereich. Am Ufer des Gardasees zum Beispiel, um mal eine Größenordnung zu nennen, da wurden auf einen Quadratmeter am Ufer 1000 Mikroplastikpartikel gefunden. Das ist inzwischen ein Jahrzehnt her, dass diese Analysen gemacht wurden. Die Uni Bayreuth war da Vorreiter, was Untersuchungen in Süßwasser angeht. Dort gibt es inzwischen einen Sonderforschungsbereich Mikroplastik. Also man kann schon sagen, dass Seen und Flüsse im Binnenland genauso stark mit Mikroplastik belastet sind wie die Meere.
Mikro, das Wort lässt ja schon erahnen, dass es um sehr kleine Teile geht. Wovon sprechen wir da genau?
Das sind wirklich mini-kleinste Teilchen von Plastik, mikroskopisch klein, laut Definition kleiner als 5 mm bis 1000 Nanometer. Alle großen Plastikartikel, die in der Landschaft landen, bauen sich in der Natur nicht ab, aber sie sind Wind und Wetter ausgesetzt. Sie werden also brüchig, werden zerrieben, werden irgendwann kleinste Plastikpartikel. Das Fraunhofer-Institut hat mal über 70 Quellen für Mikroplastik analysiert. Das ist der Reifenabrieb auf der Straße. Das sind die kleinen Fasern aus unseren Fließjacken, die sich beim Waschen lösen. Und das ist aber auch viel Verpackungsmüll, wenn man sich anschaut, was die Wissenschaftler in den Seen und Flüssen vor allem an Partikeln gefunden haben. Polyethylen, Polypropylen, das sind typische Kunststoffarten für unsere Plastikverpackungen.
Wenn es nun in so vielen Gewässern kleinste Plastikteilchen gibt, welche Auswirkungen hat das auf die Lebewesen in den Gewässern und auf uns Menschen?
Das ist schwierig, weil es keine klare Antwort gibt. Mikroplastik ist in verschiedensten Tieren und Organismen schon nachgewiesen worden. Bei Regenwürmern hat man herausgefunden, die wachsen langsamer. Auch Flusskrebse wachsen langsamer und haben weniger Nachkommen. Aber das sind in der Regel Laborversuche, die gemacht wurden. Und da wird in der Regel mehr Mikroplastik zugesetzt, als es in der Natur vorhanden wäre. Was den Menschen betrifft, wir nehmen Mikroplastik mit der Nahrung auf. Wir scheiden es auch mit dem Stuhl wieder aus. Es wurde schon im menschlichen Blut nachgewiesen, im Magen, in der Lunge. Aber was es im Körper macht, ob es gesundheitsschädliche Wirkungen hat, da fehlt es noch an Forschung. Da weiß man noch zu wenig.
Die Europäische Konferenz zu Mikroplastik in Süßwasser, die heute in Paris beginnt, findet nur wenige Wochen vor der großen diesjährigen UN-Wasserkonferenz statt. Ist das Zufall oder Absicht?
Das ist Absicht. In Paris geht es nicht nur darum, neueste wissenschaftliche Erkenntnisse zu präsentieren. Dahinter steckt ein EU-Projekt mit dem Namen Limnoplast. Das will gezielt mehrere verschiedene Wissenschaften zusammenbringen. Das Problem Mikroplastik braucht eben Biologen, Umweltwissenschaftler, es braucht Techniker, Ingenieure, wenn es um bessere Analysemethoden geht. Es braucht Sozialwissenschaften. Also man geht interdisziplinär an das Problem ran und diskutiert die Erkenntnisse am Ende mit der Politik. Das heißt, es wird Empfehlungen für politische Entscheidungsträger geben. Das ist natürlich dann ein gutes Mitbringsel für die UN-Wasserkonferenz, die dann Ende des Monats stattfindet.
Informationen und Einschätzungen waren das von Alice Thielson aus der SWR Umweltredaktion.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Heute vor genau einem Monat gab es die schweren Erdbeben in der Türkei und Syrien. Die Aufräumarbeiten in den betroffenen Gebieten dauern immer noch an. Die türkische Katastrophenschutzbehörde spricht inzwischen von rund 46.000 Todesopfern in der Türkei. Hinzu kommen rund 6.000 Tote in Syrien. Christian Buttgereit.
Unter den Todesopfern in der Türkei sollen auch 4.200 syrische Flüchtlinge sein. Allein in der Türkei wurden 214.000 Gebäude zerstört. Insgesamt sind dort 14 Millionen Menschen betroffen. Nach Angaben von Staatspräsident Erdogan haben 3,3 Millionen Menschen das Gebiet verlassen. Andere Überlebende werden vor allem in Zelten und Containern untergebracht, einige auch in Hotels und Studentenwohnheimen. Erdogan räumt inzwischen Versäumnisse beim Krisenmanagement ein und bat um Entschuldigung. Betroffene hatten kritisiert, dass Rettungsteams zum Teil erst Tage später vor Ort gewesen seien.
Der Petitionsausschuss des Deutschen Bundestags besichtigt heute das Depot der US-Armee in Germersheim. Anlass des Besuchs ist eine Petition der Bürgerinitiative Kein Gefahrstofflager aus dem Jahr 2019. SWR-Reporterin Ulrike Brandt.
In der Petition macht die Germersheimer Bürgerinitiative darauf aufmerksam, dass militärische Gefahrstofflager nicht den gleichen Gesetzen, zum Beispiel beim Sicherheitsabstand zu Wohngebieten, unterliegen wie zivile Gefahrstofflager. In der Petition wird der Bundestag aufgefordert, das zu ändern. Dies sei wichtig für den Schutz von Umwelt und Bevölkerung, so die Bürgerinitiative. Hintergrund ist das Gefahrstofflager im US-Depot im südpfälzischen Germersheim. Seit einer Erweiterung können dort seit vergangenen Sommer 1.900 Tonnen Gefahrstoffe aufbewahrt werden. Um besser über die Eingabe der Bürgerinitiative entscheiden zu können, will der Bundestagsausschuss sich ein Bild direkt vor Ort machen.
Im Landkreis Lörrach hat die Gewerkschaft Verdi für heute zum Warnstreik im öffentlichen Dienst aufgerufen. Betroffen sind unter anderem die Kreiskliniken Lörrach. Katharina Seeburger berichtet.
Von 6 Uhr morgens bis 22 Uhr sind die Beschäftigten aller 4 Standorte der Lörracher Kreiskliniken zum Streik aufgerufen. Laut den Kreiskliniken werden planbare Operationen verschoben. Die Versorgung von Notfällen und kritisch Kranken sei aber sichergestellt. Weil der Betrieb der städtischen Kindertagesstätten in Lörrach nicht gewährleistet werden könne, bleiben diese laut der Stadt geschlossen. Auch die Beschäftigten des Landratsamtes und der Abfallwirtschaft sind zum Streik aufgerufen. Die Gewerkschaft Verdi rechnet damit, dass sich mehrere hundert Beschäftigte an dem Warnstreik in Lörrach beteiligen werden.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Heute vor 40 Jahren, am 6. März 1983, sind die Grünen zum allerersten Mal in den Bundestag eingezogen. Mit 5,6% schaffte die Partei damals den Einzug. Hauptstadtkorrespondentin Leonie Schwarzer schaut auf das Jubiläum.
Herzlichen Glückwunsch. Von den uncoolen Hippies in der letzten Reihe wurden die Grünen zu angesagten Regierungsmitgliedern. Jetzt ganz vorne mit dabei. Über ihre Anfänge schreibt die Partei selbst: Wir haben gestritten und Pullover gestrickt, wurden als Müsli-Fresser und Ökospinner verlacht. Heute heißt Müsli Porridge, gilt als Superfood und Strickpullis sind aus der Fashionwelt wohl kaum noch wegzudenken. Selbst Bundeskanzler Olaf Scholz trägt ihn ganz gern mal im Regierungsflieger. Auch Männer mit langen Bärten und langen Haaren. Damals ein Hingucker im Bonner Plenarsaal. Heute nennt es sich Man-Bun, wenn Männer ihre Haare zu einem kleinen Türmchen auf dem Kopf zusammenknoten. Und Bärte sind sowieso voll im Trend. Bleiben also noch die Inhalte. Auch die heute angesagter denn je. Vor allem Klimaschutz. Aber ist auch schwer zu ignorieren, wenn es überall immer heißer wird und die Gletscher abschmelzen. Also, was sagen die damaligen Outsider-Grünen, die strickend im Plenarsaal saßen, wohl zu den heutigen Grünen? Sagen sie, schön, dass wir es geschafft haben? Oder sind ihnen die heutigen Grünen zu angepasst, zu sehr im Mainstream angekommen, zu sehr realo? Eine gute Frage. Eins ist aber klar. Sie bringen ganz bestimmt einen Strauß Sonnenblumen mit. Die sind nämlich bei den Grünen angesagt. Damals wie auch heute.
SWR aktuell Infodate.
Auch für Ihren Sprachassistenten.
Morgens, mittags und abends.